ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen!
Da sind wir wieder, die gut gelaunten zwei, und ich hoffe, ihr seid's auch noch, und wir hoffen auch ein bisschen, zumindest, das soll jetzt nicht eitel klingen, aber wir hoffen, ihr habt uns ein bisschen vermisst.
Ja.
Also wir euch sehr, das müssen wir schon an dieser Stelle
auf jeden Fall
sagen.
Und ein Bekannter hat mir gesagt, der diesen Podcast regelmäßig hört, wir seien faule Sackgesichter.
So, und das hast du einfach so auf dir sitzen lassen? Oder
Nein.
warst du zu faul, ihm zu antworten?
Ich war zu faul, ihm zu antworten.
Genau. Das kann sein, ja. Nein, also das ist natürlich nicht so. Der Grund liegt in erster Linie mal bei mir. Das kann ich durchaus und unumwunden zugeben. Und es hält damit zusammen, dass ich eine große Reise geplant hatte.
Ja.
Na, wir reden hier natürlich über ein First World Problem, aber ich muss deshalb ein kleines bisschen ausholen. Meine Frau hat ja dieses Jahr einen runden Geburtstag, und das sollte so eine Once-in-a-Lifetime-Reise werden nach Australien zu Freunden. Und du hast das natürlich alles mitbekommen.
Klar, logisch.
Dreivierteljahr geplant, versucht möglichst das Ganze, die Kosten im Rahmen zu halten, günstigen Flug zu kriegen und so weiter. Riesenvorbereitung, wo sind wir im Inland unterwegs, was machen wir da?
Auch Hotels gebucht.
Laufen wir
und Inlandsflüge.
Um den Uluru
und
alles, und das irgendwie trotzdem irgendwie die Kosten im Griff halten und so weiter. Und es war dann also alles so weit, dass wir am Samstag vor mittlerweile so knapp 4 Wochen oder sowas dann starten wollten ab Frankfurt. Und ich werde morgens wach, und vor mir im Schlafzimmer bei uns sind die beiden aufgeklappten, aber gepackten Koffer, weil wir dann aufbrechen wollten zum Frankfurter Flughafen. Und dann macht mein Handy bim, und dann kommt da so eine Push-Meldung.
Ja.
Und da steht: Israel startet Präventivangriff auf den Iran.
Und damit war für
dich klar. Ich drehe mich zu meiner Frau, sage: Schatz, du kannst wieder auspacken. Es war eine solche Scheiße, ehrlich gesagt. Also es war natürlich völlig klar, dass dieser Flug Qatar Airways, Zwischenlandung in Doha.
Geht nicht.
Hat auch nur, weiß ich nicht, war zwar immer noch in der App, on time, findet statt. Da dachte ich schon, nee, du kannst ja heute alles nachgucken. Flightradar habe ich geguckt, oh, ganzer Luftraum schon leer. Dieser Flug wird nicht stattfinden. Damit auch die ganze Reise nicht. Umbuchen geht nicht, es sei denn, man hat irgendwie eineElddruckmaschine im Keller, weil du kannst ja dann irgendwie
du kannst über
Bangkok, Singapur, Hongkong hättest du noch, wie du immer sagst, man kann hinten rumfliegen.
Ja.
Ja, genau. Also das war
das
war schon scheiße.
Und, aber ich fand deine, wir waren ein paar Tage danach dann gemeinsam essen mit unseren Frauen. Und ich fand deine Reaktion dann super, weil ihr wart schon niedergeschlagen, aber du hast dann gesagt, also wir saßen dann irgendwann zusammen und haben gesagt, was ist eigentlich? Wir haben es warm, wir haben zu essen, auf unser Haus fallen keine Bomben, alles ist gut.
Das ist auch meine absolute Überzeugung.
Ja.
Ich habe großes Glück im Leben, muss ich sagen, in Anbetracht der Situation. Das ist eben nur eine Reise, ganz klar. Trotzdem waren wir natürlich frustriert. Du kannst es, Vorfreude etc. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gedacht, ja, man könnte jetzt vielleicht irgendwie so last minute, vielleicht gibt es was Billiges und du bist dann irgendwie an einem Pool auf den Kanaren oder so im günstigsten Fall oder so. Jetzt nicht dünkelhaft klingen, aber wenn du ein Abenteuer vorhattest, dann ist das als Alternative auch blöd. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns 2 billige Rucksäcke gekauft, sind an die französisch-spanische Grenze, an den Pyrenäen, und sind zu Fuß 2 Wochen lang den Camí de Ronda gelaufen. Ein alter Küstenweg, Costa Brava runter.
Ich dachte, ihr wolltet zu Fuß nach Australien und zwar hinten rum.
Gut, dann wäre der nächste Podcast, hätte noch ein bisschen gedauert, sage ich mal. Gut, dann sind wir da runter, und als große Glückskinder sind wir in einem Inferno von Sturm. Es gab Warnungen für die Region Girona angekommen. Flüsse traten über die Ufer. Es wurde nur gewarnt, man soll nicht auf die Straße gehen, es stürzen Bäume um. Und es war auch so. Ja, klar. Das war genau der Startpunkt unserer Wanderung in Porbou, oben an der Grenze.
Es wurde dann besser, ne?
Es wurde ein totaler Traum,
schön,
muss ich sagen.
Geil.
Und das ist irgendwie so dafür, ein kleines Plädoyer dafür, dass man eben immer wieder versuchen muss, sich klar mit irgendwas zu arrangieren. Wir hatten dann, der liebe Gott hat uns 2 Wochen Sonne geschickt. Es war einfach wunderschön. Dieser Weg ist ultra anstrengend, aber du wirst belohnt mit Blicken, mit Natur, mit wunderschönen Dörfchen und wer weiß. Die Costa Brava hat ja ein relativ lausiges Image wegen hier so Lorette Mar und so weiter. Aber dieser ganze nördliche Teil, für den ich jetzt auf keinen Fall Werbung mache, weil dann werden da noch mehr Leute hin, aber so oben bei Cadaqués,
wunderschön da.
Calella de Palafrugell, das ist alles super, super schön, und das war eine traumhaft schöne Tour.
Das ist gut, du hast dich bewegt, ihr wart unterwegs, toll.
Genau, war auch echt
ihr habt das geleistet. Ich habe in dieser Zeit nichts getan.
Genau. Und da regst du dich auf über einen Freund, der sagt, du wärst ein fauler Sack. Das muss man auch erstmal sagen.
Ja, ich war zu Hause, also ja. ich habe versucht, an so einem Kinderbuch ja. mich mal so ein bisschen.
Ja?
So.
Du? Ein Kinderbuch?
Ja.
Ich meine, haben Kinder nicht schon genug Probleme?
Ja, das haben alle, die denen ich davon erzählt habe, auch gesagt. Nein, aber zeige ich dir irgendwann.
Ja, schön.
Und ansonsten war ich,
muss das auch, also so ein illustriertes
ja, muss illustriert so? Sein. Geht, okay, um, ja. Geht um Australien, geht um einen kackenden Wombat.
Ich will von Australien nichts mehr hören.
Ein kackender Wombat.
Ich weiß, die kacken ja Würfel.
Würfel, genau.
Ja. Und das heißt, wenn du kannst zum Zocken, wenn du irgendwo zum Kniffeln gehst, genau. kannst du einen Wombat mitnehmen,
jawohl.
Oder? Dann macht der
und schon hast du einen Würfel.
Nicht schlecht.
Ja. Ja. Und dann war ich noch 2 Tage in Paris.
Ja.
Und da muss ich sagen, das ist, es gibt, ich weiß nicht, ob wir haben schon ein paar Mal davon gehabt, dieses Klischee, die Franzosen an der Côte d'Azur in Paris sind überheblich. Was für
Ach,
ein
Quatsch.
Quatsch.
Nein,
das
ich habe auch in
so
letzter Zeit
geil,
nur,
so toll.
Was heißt in letzter Zeit, eigentlich in den ganzen letzten Jahren nur wirklich
toll.
Nur schöne Erfahrungen ja. gehabt.
Und wir sind mit der Bahn gefahren. Und hier muss ich jetzt mal wirklich eine Lanze brechen für die Bahn.
Ja.
Allerdings nicht für die Deutsche.
Schön, die Einschränkung wollte ich gerade noch hören.
Weil
ja.
wir sind von Straßburg nach Paris mit dem Zug gefahren. Das dauert unter 2 Stunden.
Ja.
Und es gibt keine Verzögerung. Alle Züge, auch bei der Rückfahrt, das war alles pünktlich.
Sehr gut.
Pünktliche Abfahrt, pünktliche Ankunft, kein überfüllter Zug, weil dem TGV, wenn die Sitzplätze vergeben sind, gibt es keine weiteren Tickets
ich
mehr.
Ich weiß, oder? Ich saß mal im falschen, Tag im TGV.
Ja.
Und da hat man dann doch irgendwie ein bisschen Muffe, weil du fliegst dann raus. Es sei denn, er hält gar nicht an. Ja. Das tut der TGV ja auch manchmal stundenlang nicht.
Also war wunderschön, tolles Wetter, tolle Menschen, Notre Dame, alles Mögliche und einen Kellner, der mich begeistert hat. Wir saßen draußen im Bistro, haben ein Bier getrunken und dann habe ich gesagt, wir waren zu 6, dann habe ich gesagt, zahlen. Und dann kommt er und hat ein Tablett in der Hand.
Ja.
Und dann nehme ich ihm das Tablett ab, damit er das Gerät für die Kartenzahlung benutzen kann. Und dann schaut er mich an und dann nimmt er seinen Geldbeutel raus, legt ihn aufs Tablett, nimmt sein Korkenzieher, legt ihn aufs Tablett, nimmt sein Notizbuch, wo er sich Sachen aufschreibt, aufs Tablett und schaut mich an und sagt, Ali,
mach du.
Ja,
schön.
Sehr lustig.
Auch,
sehr.
Also noch ein fauler Sack.
Ja, genau.
Das ist ja sehr schön.
Also
das ist wirklich lustig.
Das habe ich gemacht.
Ja, sehr schön.
Ja.
Nicht schlecht. Ja, nee, wir sind da so vor uns hingewandert und das hat ja sowas Kontemplatives. Also es geht, du musst durch viele Buchten. Es geht sehr steil hoch und es geht auch sehr steil runter die ganze Zeit.
Ja,
das ist wunderschön.
Ja,
ich weiß.
Ja, wegen
ist,
der
ja, ist auch, und es ich ist auch, und wir hatten fast 10 Kilo auf dem Rücken, was zu viel ist, meiner Meinung nach. Da zählt ja dann wirklich jedes Gramm. Und du merkst dann, dass du sinnlosen Scheiß mitschleppst, den du aber auch nicht zurücklassen kannst. Ich hatte zum Beispiel so eine Powerbank bei fürs Handy.
Ja.
Weil du natürlich mit so einer Wander-App unterwegs bist. Und ich habe gedacht, oh, wenn wir da zum Teil waren, die Gehzeiten, da stand 8 Stunden 30 ohne Pause. So für die Tagesetappe. Und da habe ich gedacht, okay, wenn dir unterwegs das Handy leer ist, so gut, der Weg ist zwar gut markiert.
Aber Karten?
Ja, dann hätte ich noch Karten kaufen, die man übrigens auch tragen musste.
Ja,
wir reden hier wirklich über alles. Ne?
Okay, gut.
Und dann habe ich irgendwie so eine blöde Powerbank, die 280 Gramm wog. Ich habe die vorher gewogen. Habe ich fast 14 Tage durch Spanien
und
geschleppt.
Nie benutzt.
Und nicht einmal benutzt. Und dann denkst du irgendwie, das ist doch wohl nicht wahr.
Aber so, das, was dann passieren wird, wenn du das nächste Mal sagst, ich gehe wandern, nimmst du die Powerbank nicht mit.
Natürlich nicht.
Und nach 3 Stunden ist dein
Verreckt
Handy leer.
Mein Handy.
Ja,
genau.
Ja.
So ist es. Aber so denkt man ja immer. So funktionieren ja auch Versicherungen irgendwie. Du musst immer mit der Angst spielen, logischerweise.
Ja. Ich hab einen neuen Computer.
Schön.
Ja, weil ich...
Bis hierhin geht die Geschichte so, finde ich.
Nein, jetzt wird es interessant, weil du musst natürlich dann vom Alten alle Daten übertragen.
Ja, klar.
Ist ja recht einfach.
Ja.
Ich hatte trotzdem einen Spezialisten dabei, weil ich da untalentiert bin.
Ja.
Seitdem geht jetzt mein Outlook nicht mehr.
Ja, du darfst auch keinen Spezialisten nehmen, du musst einen Experten nehmen.
Ist ein Experte.
Ach so, er ist nicht
Spezialist,
nur Spezialist
und Experte.
Oh, Experte.
Ja.
2 Ausbildungsberufe.
Genau.
Sehr gut, ja.
Wir waren Stunden zugange und dann hat er gesagt, es gibt's nicht, ist gegangen.
Ja.
Kam 4 Tage später wieder, weil ihm das keine Ruhe gelassen. Hat gesagt, ich habe
war
noch,
ganz abgemagert.
War abgemagert.
Hatte
hat nichts gegessen, kein Schlaf.
Ja,
logisch.
Man saß ihn förmlich an, unrasiert. Zitternd saß er an deinem Rechner.
Und hat gesagt, ich habe noch, there's one more thing.
Ja.
Okay. Das hat leider auch nicht geklappt, nach drei Stunden.
Und seitdem hast du von ihm nie wieder gehört?
Doch, er kam nochmal.
Ja.
Aber da kroch er schon. Da konnte er schon nicht mehr aufrecht gehen.
Schleppte so einen Träger mit so einer Infusion. Weil die wurde genommen.
Auf jeden Fall geht es nach wie vor nicht. Ich habe einfach ein anderes Mailprogramm genommen.
So, jetzt komme ich und sage, die gleiche Geschichte habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal gehört. Ja. Es gibt, glaube ich, irgend so ein Problem beim Übertragen von Outlook irgendwie auf neue Rechner.
Das Problem ist, und das sagt Microsoft auch, sie haben ein Update bei Windows 11 gemacht und seitdem geht es nicht mehr, aber sie arbeiten an einer Lösung.
Sehr gut.
Siehst du?
Sehr
gut. Und jetzt haben wir im Zuge dieses Computerumzugs, habe ich verschiedene Passwörter geändert.
Mhm.
Ja. Die habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, ich habe so eine Liste, so ganz unauffällig im Handy unter so einem ganz unauffälligen Stichwort. Da sind die ganzen Passwörter, also vorschriftsmäßig, so wie man das machen soll.
Ja, aber ich habe sie verschlüsselt.
Das mache ich auch.
Ich habe zum Beispiel Telekom-Passwort.
Ja.
Steht bei mir jetzt normal mit 11 und Unzeichen vor M.
Genau. Und dann weißt du irgendwann überhaupt nicht mehr, was das meint.
Genau, weil ich habe sowas. Ja. Mehrere M in diesem Passwort.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wo die 11 hingehört und wo, ich komme da nie mehr rein.
Bei mir stehen so Sachen wie vorne 3, dann wie immer, aber hinten groß. Ich sag mal, ein Experte hat das in 4 Sekunden. Nur ich werde nie wieder drauf kommen, was mein Passwort war.
Verstehst mein du? Experte, kurz bevor er dann gestorben ist,
waren seine letzten Worte.
Ja. Passwortmanager.
Ja, ja, ich weiß. Ja, aber Passwortmanager. Ist das wirklich die Lösung?
Ich bin mein eigener Passwortmanager.
Also ich bin wie immer aber hinten groß. Irgendwann komme ich wieder drauf, was ich da gemeint habe.
Sehr
dann geht
geil.
Das schon einigermaßen. Ne?
Ja.
Wir müssen kurz über Möwen reden. Weil wir sind also jeden Morgen von Möwen geweckt worden auf dieser Wanderung. Also wir haben immer in so kleinen Hostels
übernachtet.
Ist
das schön?
Ja, ist irgendwie geil. Ja? Ich meine, die sind zwar laut, die kreischen ja. Und wenn einer anfängt, dann fangen alle an zu schreien. Aber für mich ist das irgendwie ist es ein geiler Sound. Es gibt so Natursounds, die können einen vielleicht auch, wenn jetzt die ganze Nacht irgendein Hund bellt oder sowas, das nervt einfach. Aber irgendwie fand ich das
Möwen
irgendwie.
Okay.
Das ist so. Und das sind ja, dann habe ich so ein bisschen geguckt, und weil wir hatten ja dann auch Zeit, wenn wir nachmittags irgendwo ankamen, irgendwie die Socken qualmten, Schuhe aus, habe die so beobachtet. Das sind schon faszinierende Viecher und die sind unglaublich intelligent.
Ja,
das
sind
sie. Das ist echt Wahnsinn. Also die gehören neben so Krähen, Rabenvögeln und so weiter, gehören die zu den intelligentesten Vögeln sowieso. Und es gibt Geschichten von Möwen, die können sich zum Beispiel merken, Verhaltensforscher haben das beobachtet. Die sind wenn da in der Nähe zum Beispiel eine Schule ist, in Küstennähe oder sowas, die wissen irgendwann, wann die große Pause ist.
Ja.
Weil die wissen, dann fällt von den Schulbroten oder irgendwie sowas runter. Die haben eine innere Uhr, kommen da angeflogen. Um 11.25 Uhr ist große Pause.
Und
dann
große Pause.
große Pause. Also wahnsinnig clever, finde ich irgendwie. Und es sind einfach unglaubliche Flieger. Wir waren in so einem Hotel auf so einer Klippe, so ein kleines Hostel. Und da waren die in so einer Bucht. Und offensichtlich war da eine Wahnsinnsthermik. Also wäre auch jetzt
dann,
hier für irgendwelche
Nachtflieger. Und dann geht's
hoch. Genau.
Wie im Fahrstuhl, ne?
Echt gefühlt minutenlang kein einziger Flügelschlag.
Ja,
ich finde das so geil.
Ja.
Nicht eine Anstrengung. Also hier, Möwe auch, fauler Sack. Weißt du, lässt sich einmal da hoch und dann ist die nur
Ich wäre eine tolle Möwe.
Du wärst, gewichtstechnisch.
Ging's nach unten.
Die Spannweite müsste schon enorm sein, sage ich, weil die würde die Sonne verdunkeln, damit du da oben bleibst.
Ich habe die Möwe Jonathan gelesen.
Ja, das ist auch ein finsteres Kapitel unserer Jugend, weil ja viele Mädchen das so toll
fanden. Ja, und da war ein Mädchen, die wollte ich unbedingt ran, und die fand Möwe hat trotzdem nicht geklappt.
Und du hattest das gelesen.
Ja,
siehst du, manchmal nicht immer stehen Aufwand und Nutzen in einem guten Verhältnis zueinander.
Hast du die Tagesschau-App?
Habe ich ja, seit vielen Jahren. Mich nervt die aber ein bisschen. Ich darf natürlich ein ARD-Produkt eigentlich nicht so kritisieren. Ich muss das ausschalten, dass da immer sofort irgendwelche Videos ablaufen. Das ist so datenmäßig, das dauert immer zu lang. Ich möchte eigentlich einen schnelleren Zugriff, sofort Text haben. Irgendwie,
und du kannst jetzt direkt auf, schon, ich glaube, seit letztem Jahr, direkt auf Meldungen reagieren.
Aha, das kannst du dir nicht?
Ja. Ja, da kannst
Was
du
heißt das?
Das heißt, du kannst dir eine Emotion aussuchen.
Aha,
also du klickst auf eine Meldung.
Ja.
Und dann kommt erst, was macht diese Meldung mit dir? Neutral, zufrieden, erfreut, verärgert oder bedrückt.
Ja.
Und dann kommt Reaktion verfeinern und da hast du dann ausgeglichen, diese Meldung macht mich entspannt, optimistisch, glücklich, unbeschwert, gleichgültig, erregt, überrascht, euphorisch, aufmerksam, begeistert, neugierig, neutral und so weiter.
Ja, ich Ich weiß nicht, ob ich ein Fan von sowas bin, weil ich früher, als ich ins Leben startete, ist ja schon einige Jahre her, habe ich ausschließlich an das Gute im Menschen geglaubt. Eines Tages kamen App-Entwickler dazu und seitdem tue ich das nicht mehr ausschließlich.
Nicht mehr bedingungslos,
Weil es natürlich so ist und das wird vermutlich auch für die Tagesschau gelten. Letztlich will man ja eine enorme Akzeptanz dieser App. Und man möchte ja, dass möglichst viele Menschen die nutzen. Und wenn ich jetzt das Nutzerverhalten abfrage und nichts anderes ist das, was findest du gut, was macht dich traurig, was macht dich traurig und so weiter, dann befürchte ich, ich befürchte es nur, ich will den Kollegen nichts unterstellen, aber dass sie natürlich selektiv dann eher das machen, was die Menschen irgendwie vielleicht irgendwie mehr begeistert oder wie auch immer.
Du glaubst, dass die Nachrichten sich verändern würden?
Ich glaube, dass die Nachrichtenauswahl sich nicht verändern würde, dass die Nachricht als solche nach Wichtigkeit im Grunde dort auftaucht, sondern was wissen wir denn von unseren Nutzern, was sie eher wollen oder eher nicht? Und das finde ich eine schwierige Sache.
Habe ich auch gedacht. Dann habe ich da geguckt, weil und da steht dann, warum interessiert sich die Tagesschau für meine Gefühle? Ich lese jetzt vor. Wichtiger Treiber dieser Neuentwicklung ist das Phänomen der Nachrichtenmüdigkeit, das in wissenschaftlichen Untersuchungen und Befragungen des Publikums häufig beschrieben wird. Gemeint ist damit, dass viele der aktuellen Nachrichten negative Folgen bei Nutzenden haben können. Berichtet wird über Stress, Erschöpfung oder Depression.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich jetzt sage, nicht aus. Ja. Sondern genau das werden Sie in Zukunft
jetzt
ausklammern.
Halt drauf,
aber es gibt nun mal auch deprimierende Geschichten. Ja. Das ist nun mal so auf dieser Welt.
Und jetzt kommt es halt drauf an, was Sie draus machen.
Ja, also die Tagesschau hat ja nicht, oder generell haben so nachrichtliche Medien nicht die Aufgabe, mich vor irgendwas zu schützen.
Nein.
Die haben nur eine Aufgabe, mich zu informieren. Keine andere. Und zwar fundiert priorisiert, was ist möglicherweise wichtig für den Konsumenten und was nicht. Und das ist es dann aber auch schon.
Fertig.
Ne? Ja. Und nicht irgendwie, also ich sag mal, meine Gefühle gehen die Tagesschau einen Scheiß an.
So ist es.
Können wir das jetzt mal festhalten?
Ja, an dieser Stelle. Hier, ich krieg gerade ein Bild rein von einem Essen. Da war ein bekannter Essen.
Ja.
Ah, da sind Balsamico.
Ja, ich wusste, worauf du erzählst. Da hat er mich. Weil ich hab eben, als wir uns vorab ein bisschen ausgetauscht haben, worüber wir vielleicht reden wollen, habe ich gesagt, ich meide Lokale. Wir hatten ja jetzt auf dieser Wandertour, konnten wir ja immer gucken, wo werden wir abends landen, wie weit kommen wir, was gibt es da für Restaurants. Und natürlich bin ich da auch nicht frei von. Ich google da mal irgendwie durch oder so. Wir suchen natürlich dann immer so nach einheimischer Küche, wenn wir schon da sind. Und wenn da so Fotos sind von Besuchern in dem Restaurant und ich sehe Gerichte, auf denen mit diesem Billig-Balsamico aus diesen Sprühflaschen, weißt du, so, wie so ein Zorro-Z über die Nachspeise
oder
über den Salat oder so ein Gitter, dann gehe ich da, echt, das mag jetzt irgendwie apodiktisch klingen, aber dann gehe ich da nicht hin, weil das ist für mich ein Indiz für grausame Küche.
Ja.
Ehrlich, das ist einfach Mist. Das ist mindestens, sowas hat man vielleicht vor 20 Jahren mal gemacht und ich will das
da
auch nicht.
Da gibt sich jemand Mühe, einen Salat anzurichten, frische Salate, ein schönes Dressing und dann haut er diesen Mist da drüber.
Ja, genau.
Das verstehe ich nicht.
Vor allen Dingen ist das ja, also 90% von diesem Zeug sind Schund. Das ist
klar.
Reiner Zucker mit Zuckerkulör. Das hat ja nicht mal mit echtem Balsamico oder irgendwas zu tun.
Balsamico ist teuer.
Ist was ganz anderes.
Ja, genau.
Und das ist deshalb, muss ich sagen, für mich persönlich ist das ein Ausschlusskriterium.
So, wir rufen jetzt alle, die dies hören, auf.
Lasst ab
von Balsamico-Streifen über dem Essen.
Sprühbalsamico über dem Essen. Diese Zorro-Streifen haben nichts auf einem Anstecher, auch nicht auf einem Dessert zu suchen. Oder
das
so.
Ist Mist.
Ja, genau.
So, also unserer Meinung nach.
Ja, genau.
Wenn ihr das trotzdem essen wollt, könnt ihr machen.
Ihr könnt jetzt schon den Mund öffnen und das soll so reinspritzen in den Mund. Das ist uns völlig wurscht.
Ist das ein passendes Geräusch?
Nee, das ist ja eher saugend, was du jetzt machst.
Ja, aber können wir Geräusche.
Ja, wir können Geräusche. Gut, ein Podcast ist ein Audio.
Ist ein Audio.
Audio und deshalb muss man auch mit Geräuschen arbeiten.
Wir müssen über die Spritpreise kurz reden, weil ich hatte im Bekanntenkreis Diskussionen und...
Du vertrittst ja auch gerne mal eine Mindermeinung im Bekanntenkreis.
Eine andere, weil es ging darum, das ist, wir haben so eine hohe Mineralölsteuer und das ist deshalb sind die Spritpreise so hoch. Dann habe ich gesagt, stopp. Die Erhöhung der Spritpreise hängt in erster Linie mit den Ölkonzernen zusammen.
Klar haben die draufgeschlagen, ja. Aber der Staat verdient ja fleißig mit trotzdem, ja. Weil natürlich ja von dem grundsätzlichen Ölpreis auch die Steuer wieder erhoben wird. Wenn du richtig. Halt Mehrwertsteuer hast darauf, dann ist die, wenn der Preis höher geht, der Rohölpreis, dann steigt natürlich auch ja. der Preis durch die Steuer.
Verstehe ich alles. Ja. Und es wäre eine Steuersenkung möglich, eine ja. temporäre kann man machen. Ja, wir haben die höchste. Sage ich, nein, haben wir nicht. Die höchste Mineralölsteuer in Europa. Italien ist höher, Dänemark ist höher, die Holländer haben, glaube ich, eine höhere.
Und, ja, aber keinen höheren Spritpreis.
Nein, aber ich habe mich einfach gewehrt dagegen, ja. dass die Regierung ist schuld dran. Das stimmt ja. erstmal nicht.
Nein, das stimmt nicht. Und ja. ich bin insofern bei dir, als ich sage, das ist nicht die erste Aufgabe des Staates, für billigen Sprit zu sorgen. Keine Ahnung, es ist so ein Riesenerregungsthema, das ist schon klar. Und ich meine, natürlich sind es die Ölmultis in erster Linie. Ja. Und es ist auch so, dass die, wenn der Staat jetzt die Steuern senkt, dann schlagen die das trotzdem drauf.
Ja, klar.
Ich meine, wir wissen ja, dass irgendwie, guck mal, Diesel zum Beispiel ist steuerlich subventioniert und ist trotzdem im Moment teurer als alles andere. Also das heißt, die Steuer ist zwar ein Instrument der Steuerung, aber ich glaube nicht, dass man sofort irgendwie an diese Schraube ran müsste, weil da sagen die Multis, ach, geil, jetzt ja. senken die auch noch die Steuern, dann nehmen wir aber mal die Hälfte vom mit, genau. da schlagen wir nochmal irgendwie, genau, das, ja. das glaube ich ist, ich finde sowieso dieses dauernde Rufen nach dem Staat, da hatten wir es auch an anderer Stelle schon, der Staat ist, dieses Verständnis von Staat, daran scheitert auch, glaube ich, gerade die SPD, um kurz vorher politisch zu werden, ich glaube nicht, dass die Leute 500 verschiedene Fördertöpfe oder alles wollen, sondern die wollen eher Rahmenbedingungen, unter denen sie ihr Geld selber verdienen ja. können oder so und nicht irgendwie 1000 Stütze Sachen und hier ein Antrag und da. Der Staat ist kein Kindermädchen, der soll sich um gute Bedingungen für uns alle kümmern,
aber
gute Rahmenbedingungen und
ja.
natürlich soll er für die, die durchs Rost fallen, muss er sorgen, das ist mir schon klar. Aber ansonsten, bitte, wenig Staat ist eigentlich, finde ich, oder nur da, wo er wirklich nötig ist, und, da finde ich ihn super.
Und er ja. ist nicht an allem schuld.
Nee,
das muss man auch mal
nicht.
Sagen.
Nein,
und es gibt,
nicht.
Keine,
ja.
es gibt kein Recht auf günstiges Benzin.
Und er sollte es auch nicht sein. Eben, es gibt kein Recht ja. auf günstiges Benzin. Und es sollte auch nicht so sein, weil wenn ich ihn frage und er übernimmt diese Rolle, der Staat, dann nimmt er sich nicht den kleinen Finger, sondern immer die ganze Hand. Und ich möchte kein Versorgungsempfänger in allen möglichen Bereichen sein. Das ist zum Beispiel dieses Wärmepumpenbeispiel, wo halt auch Experten sagen, klar, du kriegst hier eine Förderung und da und dann kannst du da noch und dann kriegst du hier noch ja. Geld und dann kannst du da. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, man hätte einen billigeren Strompreis, dann könnte man sich das alles schenken,
alles
dann würden
schenken,
die Leute
ja.
das sowieso kaufen, weil es einfach für sie auch einen Vorteil hätte oder sowas. Ne?
Also, hat euch dieses Gespräch jetzt über die Benzinpreise,
ja.
ihr könnt in unserer App, könnt
eure
anklicken.
Emotionen, genau.
Hat es euch betroffen gemacht?
Ja, hat es euch
wütend gemacht?
Wünscht ihr uns ein nässendes Vorunkel an den Hintern? könnt ihr alles anklicken. Hier,
genau. Unser Sounddesigner, ja. der da draußen sitzt, hat uns zwei Mittelfinger entgegengestreckt.
Schön. Ja, wunderbar. Nein, das ist ja, mein Gott, natürlich sind die Dinge nie schwarz und weiß, auch dieses Thema nicht, aber klar, es ist, ich finde es auch immer schwierig, sofort nach dem Staat zu rufen.
Ja.
Das ist schwieriger.
Ja. Ich habe noch was, weil es gibt so Themen,
ja?
die es einfach nicht in diesem Podcast schaffen.
Ja, dafür wird es ja vermutlich einen guten Grund gehen. Ich duck mich schon mal gerade.
Nein, wir schieben manche Themen, die habe ich seit Monaten hier auf diesem Zettel hier im Computer stehen.
Ja.
Und die schaffen es auch nicht. Zum Beispiel Chunkosaurus Rex.
Gut, das ist jetzt ein Thema, das sagt mir zunächst mal nichts, ehrlich gesagt. Muss ich mich dafür schämen? Oder?
Nein, das ist okay, seit letztem Oktober, ja. glaube ich, offiziell das fetteste Eichhörnchen von Texas. Und darüber wollte ich eigentlich gern reden.
Ich dachte immer, die hängen bei uns im Vogelhaus,
nachdem
ich die den ganzen Winter durchgefüttert habe.
Und das wurde ermittelt, das ist so was Ähnliches wie die Fat Bear Week in Alaska.
Ja, genau. Okay,
der fetteste Bär.
Ja.
Und da haben sie halt jetzt das dickste Eichhörnchen gesucht. Und Chunkosaurus Rex hat gewonnen vor Chunk Norris.
Chunk Norris. Das ist auch nicht schlecht. Ja, gut.
Ich finde das gut.
Und werden die dann eingefangen und gewogen oder schätzt man das aufgrund
Fotos, ja. Also nee, Scanning, die fangen die nicht ein.
Weil die sollen die Eichhörnchen mal schön in Ruhe lassen.
Ja, nee, haben sie auch gemacht.
Ja, ja, gut.
Es gibt auch noch andere. Twiggy Swift ist eins.
Okay.
Nutella und The Texas Tank.
Ja, sehr schön.
Ja, darüber. So, endlich haben wir das mal gehabt. Weil ich
warum
hat
das denn nicht geschafft?
Ich weiß es nicht.
Ja. Jetzt können wir kurz noch über Louis Favre reden.
Ja.
Sagt dir natürlich nichts. Sonst Favre. Bist du ein elender Lügner.
Favre ist dieser Fußballtrainer.
Nein, das ist nicht Louis Favre.
Nein, das war, ich sag ja Favre.
War der nicht in Gladbach oder
ja,
so?
Genau. Ja, genau.
Ja, ja. Nein. Meine Frau hat einen sehr schönen Roman gelesen in diesem Urlaub und da tauchte unter anderem, es ging um verschiedene europäische Geschichten und auch eine vom Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wurde der erste Gotthardtunnel gebohrt, also dieser Eisenbahntunnel.
Ja, okay. Ja,
das war in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, also hier so 1879, 1882.
Eine unglaubliche Leistung.
Eine unfassbare Leistung, eine Pionierleistung mit der Vermessungstechnik des 19. Jahrhunderts.
Wahnsinn.
15 Kilometer durch den Fels. Und die haben am Ende bei dem Durchstich hatten die eine Abweichung von 33 Zentimetern.
Das ist, die kommen beiden Seiten, ne?
So ist es.
Und
die
dann
kamen von beiden Seiten aufeinander zu. 33 Zentimeter. Wir reden über das 19. Jahrhundert.
Wahnsinn.
Ich finde das so eine unglaubliche Ingenieurleistung. Und hinter der steckte unter anderem eben Louis Favre. Das war der Unternehmer und der hat das Ganze, initiiert und mit einer Leidenschaft gemacht, die ihn auch das Leben gekostet hat. Der ist einem Herzinfarkt kurz vor der Vollendung im Tunnel gestorben, also vor der Vollendung seines Meisterwerks. Er hat sich wahrscheinlich so aufgerieben in dieser jahrelangen Bauzeit. Im Übrigen sind auch viele Arbeiter gestorben. Diese Geschichten, diese technischen Pionierleistungen in Europa in dieser Zeit waren oft mit
immer
Unglücken verbunden.
Immer mit Unfällen und
Sprengarbeiten.
Verbunden.
Es hat zum Beispiel bei diesem Tunnelbau, die Schweizer haben oft Italiener beschäftigt, die Geld brauchten und diese Arbeiten gemacht haben. Sehr viele Todesopfer waren Italiener bei sowas. Jedenfalls er selber ist dann eben auch da umgekommen. Aber was ich irgendwie wieder schön finde in all diesem Ding ist, also diese Abweichung gab es von 33 Zentimetern zur Seite und 5 Zentimeter in der Höhe. Und dann irgendwann war da halt so ein Löchlein. Und dann haben die, weil er ja nicht mehr lebte, haben sie als allererstes, gab es ein Foto von ihm, das haben sie irgendwie genommen, eine Fotografie mit einem Rahmen und haben die als erstes durch dieses Loch gereicht.
Toll.
Irgendwie.
Tolle Geschichte.
Und das finde ich irgendwie eine Wahnsinnsgeschichte, dass er trotzdem der Erste ist, der da durchkommt, irgendwie, wenn sie sich getroffen haben.
Fand sehr ich eigentlich schön. Wie heißt das Buch?
Muss ich nachgucken, weil ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann es nachreichen beim nächsten Mal. Ich habe übrigens gelesen, wenn wir gerade beim Lesen sind, ein Buch, was seit 10 Jahren, Bücher, die es bisher nicht vor meine Augen geschafft haben, seit 10 Jahren lag bei mir rum, Benedikt Welz, Vom Ende der Einsamkeit.
Mhm.
Wow, ich musste kurz eine Pause machen. Unglaublich gut.
Schreibe ich mir auf.
In 40 Sprachen übersetzt, eine Familiengeschichte.
Aber gibt es auch in Deutsch.
Ja, gibt es auch in Deutsch. Er schreibt ja Deutsch. Er ist ja aus dieser von Schirach-Familie, die auch eine finstere Nazi-Vergangenheit unter anderem hat. Und er wollte einfach nicht damit in Verbindung gebracht werden. Auch mit Ferdinand von Schirach, der ja auch selber toll schreibt, ist er auch verwandt. Mit dem wäre er sicherlich in Verbindung. Aber er wollte nicht auf dem Ticket reiten. Und dann hat er sich einen Künstlernamen gegeben. Und warum heißt er Welz? Warum heißt Benedikt Welz Welz?
Fisch?
Nee, also W-L-L-S.
Ah,
nicht
okay.
Wie der deutsche
Wells Fargo?
Nee, Homer Wells aus Gottes Werk und Teufels
Homer
Beitrag. Das ist der Roman von John Irving.
Ja.
Und den liebt er, diesen Roman.
Das ist sein Lieblingsroman. Auch ein großartiges Buch.
Und deshalb hat er sich diesen Nachnamen Wells gegeben, als sozusagen als Hommage an Irving. Und dieses Buch ist so unglaublich schön. Also es ist einfach Wahnsinn. Das ist wirklich, ich habe das am Ende zugeklappt und habe gedacht, so ein Arsch, wieso kann ich so gut schreiben? Der hat das geschrieben mit 32.
Wahnsinn.
Der ist ja jetzt auch erst 42 Jahre alt, was der schon alles geschrieben hat und mit Preisen überhäuft. Und zu Recht, der ist einfach großartig.
Da kannst du auf die Liste mit den unglaublich guten Büchern von Maggie O'Farrell, Judith und Hamnet.
Ach, das, was jetzt im Kino war?
Ja.
Oscar
genau.
Und alles, ja, genau.
Das ist ein
echt
so herrliches Buch, so schön. Das
ach,
ist
toll.
Es geht um.
Es ist doch eigentlich tragisch, oder?
Ja, ja, klar, es ist
stirbt
tragisch.
Stirbt nicht das Shakespeare-Kind und so?
Genau, es ist. Es geht auch um Shakespeare, aber der kommt seltener vor, weil er meistens in London ist mit seiner Theatertruppe.
Okay.
Es geht mehr um seine Frau, die im Buch Agnes heißt.
Ja.
Und natürlich auch um die Zwillinge Judith und Hamnet. Und Hamnet stirbt ja an der Pest.
Ja, genau.
Und das ist so großartig beschrieben alles. Das ist so wie viel Liebe da ist, wie viel. Und als Agnes und Shakespeare zum ersten Mal Sex haben miteinander.
Ja.
Ich habe noch nie eine in einer Apfelkammer.
Ja.
Noch nie etwas so schön und sinnlich beschrieben.
Und ich finde, das ist das Schwerste, was es gibt.
Es entweder ist so unglaublich
gut. Entweder wird es derb irgendwie.
Null.
Oder es wird so blümchensexmäßig, dass ich sage, naja, komm, also irgendwie.
Du liest es und sagst, ah, ist
man
schön.
Will ja auch mal irgendwo hinlangen, jetzt schreib auch irgendwie.
Ah,
genau.
Naja, ist es schön. Ein wunderbares Buch. Sie hat, weil die Frau von Shakespeare hat ja einen Falken gehabt und mit Heilkräutern und die konnte, war so eine Art Wunderheilerin. Und die Maggie O'Farrell hat eigens Falknerei erlernt und auch dieses Heilkräuter ziehen, damit sie
auch mit drin ist. Kann, sozusagen, ja.
Also ein ganz tolles
Method
Buch.
Writing, nicht wie bei
Method
Schauspielern.
Writing, Judith und Hamlet. Und dann noch eins, die Erben von William Golding, Literatur-Nobelpreisträger.
Der Herr der Fliegen.
Und da trifft eine Gruppe Neandertaler, die verlassen ihr Winterlager und treffen auf eine Gruppe moderner Menschen, also Homo sapiens. Mhm. Und das ist so beschrieben, dass du mit dabei bist. Diese Neandertaler haben wenig Worte, aber er schafft es mit Bildern und mit Beschreibungen. Du bist dabei. Das ist unglaublich gut.
Also gleich drei Hammer-Tipps hier. Und damit wollen wir noch mit einem vierten Tipp jetzt schließen, denn wir sind nämlich schon am Ende. Und der ist natürlich besonders wichtig. Und der heißt,
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.